Kinder. Guten Morgen. Servus. Ich habe eine Geschichte für euch. Und zwar, ich habe vielleicht auch immer gehört, es ist besser zu geben, als zu nehmen, oder? Oder wenn man jemand etwas hat, ist gut mit jemand anderen zu teilen. Du hast auch schon so einen kleineren Bruder. Du hast auch einen Bruder, ich weiß schon. Macht ihr dann ab und zu mal so, wenn ihr etwas bekommt, auch vielleicht etwas Leckeres, Süßes, dass ihr dann auch dann denkt, oh, ich möchte aber schon für meinen kleinen Bruder auch etwas behalten. Macht ihr so? Okay, wenn es nicht, dann denkt nächstes Mal, ja? Weil es ist besser, es ist schöner zu teilen, weil so ist der andere auch glücklich. Und ich habe dann, also meine Geschichte startet eigentlich jetzt. Es war einmal in Kriegszeit. Da waren drei Soldaten, die müde waren, richtig müde. Und dann sind die irgendwo in einem Dorf gegangen, weil die gedacht haben, ja, da können wir vielleicht etwas bekommen. Die waren müde und hungrig und die hatten nichts mehr zum Essen. Und sind in diesem Dorf gegangen und die Leute da im Dorf, die waren auch sehr traurig. Die haben gesagt, oh, ist mit diesem Krieg, dann haben wir da nichts mehr zum Essen und wir sind auch dann traurig und wir sind auch dann, ja, leeren Händen, sagen. Aber einer von den Soldaten hat dort etwas gedacht und hat gesagt, bereite deinen großen Topf vor, weil wir werden eine sehr leckere Suppe zusammen vorbereiten. Und zwar eine Suppe mit Steine, hat er gesagt. Und dann, die Leute im Dorf haben gesagt, okay, weiß nicht, was haben wir da zu verlieren, nichts, wir haben sowieso nichts mehr. Dann haben wir dann ein Feuer gemacht und dann haben wir einen großen Topf gebracht und die haben dann viel Wasser reingetan. Und der Soldat hat drei Steine, so zwei kleine drei Steine genommen und hat es in den Topf getan. Hat gesagt, das wird sehr, sehr lecker sein. Und dann haben dann die Dorfleute, da die haben sie alle da gesammelt und eine von den Frauen hat gedacht, oh, wenn ich mir gut überlege, ich habe noch ein bisschen Salz zu Hause. Und dann sie ist gekommen, hat ein bisschen Salz gebracht und dann einer hat gesagt, oh, eine Möhre habe ich noch hier irgendwo. Und dann ein anderer hat gedacht, aber zwei Kartoffeln habe ich noch. Genau, dann bei mir zu Hause. Und dann der andere hat gedacht, oh ja, dann auch, dann habe ich auch noch ein bisschen etwas, noch ein bisschen etwas. Und dann, jeder hat ein bisschen etwas gebracht und die haben eine super leckere Gemüsesuppe gemacht. Und da war dann genug für alle und die waren auch alle satt. Und dann haben die dann alle gelernt, wir können dann doch etwas geben und es ist besser zu geben, als zu nehmen. Und auch wenn man denkt, ich habe nichts mehr, doch, man findet doch etwas zu geben und nicht nur das, aber am Ende sind alle glücklich. Und das wünsche ich euch allen so. Und überlegt mal, wenn ihr denkt, ich habe nichts, was ich geben kann, ihr findet doch etwas. Und sind die anderen auch glücklich. Das war meine Geschichte. Danke.
Vielen Dank für die Kindergeschichte. Ich übergebe das Wort an den Lili für die Predigt. Um Gottes Segen. Ja, liebe Glaubensgeschwister, liebe Gäste, liebe Freunde, geben ist seliger als nehmen. Das haben wir schon mal gehört. Und wenn wir gut überlegen, im Gesamtzusammenhang der Heiligen Schrift, heißt es, Gott hat gegeben. Ja? Er hat seinen einzigen Sohn gegeben für uns alle, damit er sein Leben hingibt, damit wir gerettet werden. Und heute machen wir weiter mit unserem Offenbarungsseminar und wir haben uns als Ziel gesetzt, Jesus Christus im Buch Offenbarung zu entdecken oder ihn neu zu entdecken. Wir machen uns Gedanken über Jesus Christus im Buch Offenbarung. Man kann auch eine andere Sicht in Bezug auf das Buch Offenbarung haben. Man kann auch auf all die schrecklichen Ereignisse, die in diesem Buch beschrieben sind, schauen. Aber das wollen wir jetzt nicht. Wir wollen bewusst auf Jesus schauen. Und wisst ihr warum? Ich verrate euch das. Weil diese Schreckensereignisse und alles, was in diesem Buch und was in der ganzen Bibel Schreckliches geschildert wird, das alles wird nicht einfach so geschehen. Und das alles läuft nicht einfach so von selbst. Und das alles wird nicht von dem Präsidenten oder von dem Senator oder wie die alle heißen, entschieden, sondern das alles, meine Lieben, muss erstmal von Gott zugelassen werden. Und wenn Gott das zulässt, geschieht das. Und wenn Gott etwas nicht zulässt, können die Menschen alles entscheiden, was sie möchten. Und die können alles bekriegen, was sie möchten. Und die können alles tun und die ganze Welt auf den Kopf stellen. Aber es wird nur das geschehen, was Gott zulässt. Was er möchte, dass es geschieht. Und die Sache ist, wenn wir ihm vertrauen und wenn wir uns das immer wieder vor den Augen halten, dass er der Herr der Geschichte ist, dass er alle Ereignisse in seinen Händen hält, dass er ja den Ablauf dieser Ereignisse auch bestimmt. Wenn wir das alles wissen und verinnerlichen, dann haben wir auch keine Angst mehr, sondern Vertrauen. So darum schauen wir auf Jesus, auf Gott, weil er alles in seinen Händen hält, weil er allmächtig ist. Und nicht zuletzt, weil er uns so sehr liebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gegeben hat, damit jeder, der an ihn glaubt, das ewige Leben bekommt. So, nach dieser dramatischen Einleitung möchte ich euch so eine Bagatellfrage stellen. Habt ihr euren Schlüssel einmal schon verlegt? Ist euch das schon einmal passiert? Schon, ne? Mir ist das auch passiert. Ein paar Mal. Und ich frage jetzt euch mal, wie ging es euch dabei? Habt ihr so, ja, wie habt ihr da empfunden? Nervosität. Ja. Was? Schon wieder? Oh. Wo kann das sein, dieser Schlüssel? Man ärgert sich, ja. Aber nachdem diese Phase vorbei ist, das dauert so 1 bis 2 Minuten, und dann stellt man sich die nüchterne Frage, ja, wie geht es jetzt weiter? Ich muss da rein, also dieser Schlüssel, der hat ja eine Rolle, ja? Und jetzt brauche ich den Schlüssel, ja? Was soll ich machen? Wo suchen? Ja? Schlüssel spielen in unserem Leben eine bedeutsame Rolle. Und von daher freut man sich immer wieder, wenn man den Schlüssel, den man verlegt hat, wieder findet. Man ist sehr dankbar. Also ich für mich, ja, ich habe mehrere Schlüssel und Schlüsselbünde und so weiter. Ja. Aber für Hausschlüssel und so habe ich eine ganz einfache Lösung. Ja. Steckt das in den Schloss rein oder da an der Tür, damit ihr das nicht suchen müsst. Ja, Schlüssel sind im Alltag unentbehrlich. Wir brauchen Schlüssel, egal in welcher Form, ob aus Metall oder auch in der digitalen Welt. Und kennt ihr das mit Passwörtern? Kennt ihr auch, ne? Und wie viele Passwörter habt ihr, ja? Kann man das zählen, ja? Okay. Es gibt einiges, ja. Einiges kann man sich merken, einiges wieder nicht. Und da wo ich unbedingt immer wieder reinkommen muss, das ist so ein Bereich. Und da in diesem Bereich ändert sich mein Passwort alle 6 Monate. Und das nervt. Ja, immer wieder, ich denke mir, ja, okay, jetzt nach gewisser Zeit, also ist ja ein längeres Passwort und ich kann das auswendig und problemlos und alles geht und dann, ja, Sie müssen Ihr Passwort schon wieder. Und dann gab es die Möglichkeit, ja, wenn du ein längeres Passwort gibst, dann musst du das nur einmal im Jahr ändern. Dann, ja, ich mache das. Dann habe ich ziemlich lange Passwort. Und jetzt merke ich das. Der Vorteil ist, ich muss das jetzt, also es ist das Doppelte von der Zeit, ja, einmal im Jahr ändern, aber jedes Mal das einzugeben, das ist eine Leistung. Ja, also nächstes Mal mache ich das wieder mit 6 Monaten. Ja. Also das ist ganz, ganz wichtig, diese Schlüssel, ob aus Metall oder in der digitalen Welt, das ist ganz wichtig. Man kann ja, ihr kennt das auch, Passwort vergessen, die schicken dir die Möglichkeit, dass du ein neues Passwort eingibst und so. Es gibt mehr in Bezug auf Schlüssel. Ihr kennt auch den Begriff Schlüsselerlebnis. Und das heißt, ein prägendes Erlebnis aus dem Leben einer Person, etwas, was das ganze Leben des jeweiligen Menschen beeinflussen kann. Man spricht auch von Schlüsselelementen. Das sind wichtige Bestandteile eines Ganzen. Wenn sie fehlen, kann ein gewisses System nicht mehr funktionieren, wird lahmgelegt. Gesprochen wird heutzutage auch von dem Schlüssel zum Erfolg. Kennt ihr das? Schlüssel zum Erfolg. Was bedeutet das? Ja, irgendwie ein Erfolgsrezept oder ein Erfolgsgeheimnis. Wenn du das und das und das machst, so eine Methode anwendest, so irgendeine Struktur hier baust, dann führt dich das zum Erfolg. Es gibt auch bestimmte Schlüsselpersonen. Ja? Das sind wichtige Leute. Die können Entscheidungen treffen. Also, Es ist gut, mit so einer Schlüsselperson zu sprechen. Da kann man was bewegen. Diese Schlüsselpersonen, das sind zentrale Persönlichkeiten mit besonderen Einstellungen, Fähigkeiten oder wichtigen Kompetenzen, die entscheidend prägen und führen oder entscheidenden Einfluss haben auf eine Gruppe, Organisation oder ein Unternehmen. Die können einen entscheidenden Einfluss ausüben. Gesellschaftliche oder geschichtliche Entwicklungen sowie epochale Wandel werden oft mit bestimmten Schlüsselpersonen in Verbindung gebracht. Und jetzt möchte ich mit euch hier ein Vers aus dem Buch Offenbarung lesen und ihr werdet gleich merken, worum es geht. Offenbarung Kapitel 3, Vers 7. Offenbarung Kapitel 3, Vers 7. Zu dem Engel der Gemeinde in Philadelphia schreibe, das sagt der Heilige, der Wahrhaftige, der da hat den Schlüssel Davids, der auftut und niemand schließt zu, der zuschließt und niemand tut auf. Mit welcher Person haben wir hier zu tun? Wohlgemerkt mit Jesus Christus. Und Jesus stellt sich so vor: Ich bin der Heilige, der Wahrhaftige, ich habe den Schlüssel Davids. Und wie das hier im Text steht, dieser Schlüssel Davids kann etwas bewirken. Besser gesagt, Jesus kann mit diesem Schlüssel Davids etwas bewirken. Wenn Jesus etwas mit diesem Schlüssel auftut, kann niemand das zuschließen. Wenn er das zuschließt, kann niemand das aufmachen. Das ist Vollmacht. Jesus hat Vollmacht. Er ist der Heilige. So stellt er sich vor. Auch im Alten Testament wurde dieser Ehrentitel Gott zugeschrieben und Jesus nimmt ihn für sich in Anspruch. Der Prophet Jesaja sieht in einer Vision bei seiner Berufung zum Prophetenamt den Herrn sitzen auf einem hohen und erhabenen Thron im Tempel und hört, wie die Seraphim zum anderen gerufen haben: Heilig, heilig, heilig ist der Herr Zebaoth. Alle Lande sind seiner Ehre voll. Nachzulesen im Buch Jesaja Kapitel 6, Vers 3. Auch an anderen Stellen, auch bei anderen Propheten, wird Gott der Heilige genannt. Also allein, dass Jesus Christus sich hier so vorstellt, das sagt der Heilige. Der Heilige ist Gott. Durch diese Aussage sagt Jesus, ich bin Gott. Dann sagt er weiter, der Wahrhaftige. Jesus verkörpert die vollkommene Heiligkeit. Wir können in Offenbarung Kapitel 4, Vers 8 Folgendes lesen. Offenbarung 4, Vers 8. Und eine jede der vier Gestalten hatte sechs Flügel und sie waren außen und innen voller Augen und sie hatten keine Ruhe Tag und Nacht und sprachen: Heilig, heilig, heilig ist Gott der Herr, der Allmächtige, der da war und der da ist und der da kommt. In unserem Studium des Buches Offenbarung haben wir gesehen oder gehört, Jesus Christus nimmt das hier in Anspruch, was da steht, der da war Und der da ist und der da kommt, das gilt gleichermaßen für den Vater, aber auch für den Sohn. Also das, was da steht, Gott, der Herr, der Allmächtige, der Heilige, das gilt für Jesus. Er stellt sich so vor. Er verkörpert die vollkommene Heiligkeit. Als Jesus hier auf Erden war, blieb er die ganze Zeit sündlos. Für euch zu einem vertieften Studium. Hebräer Kapitel 4, Vers 15. Wir haben einen hohen Priester, der in allem versucht wurde, wie wir, doch ohne Sünde. Ohne Sünde. Er wurde ohne Sünde geboren, er blieb ohne Sünde, er ist in den Himmel gefahren, ohne Sünde, sündlos. Jesus machte sich auf keine Art und Weise schuldig. Die Märtyrer sprechen ihn mit den Worten an, nachzulesen in Offenbarung 6, Vers 10, Herr, du Heiliger und Wahrhaftiger. Wir finden also genau das, was wir hier in Offenbarung 3, Vers 7 gelesen haben. Jesus sagt, ich bin der Heilige, ich bin der Wahrhaftige. Er wird so angesprochen, du Heilige und Wahrhaftige. Nach den ersten drei Plagen sagt ein Engel, Offenbarung 16, Vers 5, gerecht bist du bist und der du warst, du Heilige, dass du dieses Urteil gesprochen hast. Jesus, dadurch, dass er Gericht hält, durch sein Gericht wird sein Charakter, wird seine Heiligkeit offenbart. Die Geretteten sind heilige Menschen, die geduldig auf die Wiederkunft Jesu warten, nach seinem Wort leben und ihm völlig vertrauen. Sie erfüllen das, was Gott schon damals für sein Volk Israel vorgesehen hatte. Ihr sollt heilig sein, denn ich bin heilig. Jesus ist der Heilige. Die zu Jesus gehören, werden auch Heilige genannt. Kennt ihr das mit den Heiligen? Ja? Kennt ihr? Der heilige Petrus, der heilige, ja? Die Menschen, die zu Christus gehören, werden in der Bibel Heilige genannt. Der Heilige oder die Heiligen sind nicht so Menschen mit einem Lichtschein hier auf ihrem Kopf oder irgendwie, wie sie abgebildet werden. Das alles kennt die Bibel nicht. Heilig werden Menschen genannt, die zu Christus gehören. Was bedeutet eigentlich heilig? Für Gott abgesondert zu sein. Für Gott da zu sein, für ihn zu leben. Jesus ist der Heilige. Er ist auch der Wahrhaftige. So stellt er sich vor, das sagt der Heilige, der Wahrhaftige. Was bedeutet das? Das Wahrhaftige, das haben wir ja in unserem Studium schon betrachtet. Wahrheit oder wahrhaftig ist ja dasselbe. Davon kommt auch das Wort, was wir immer wieder sagen, Amen. Ja, so sei es, wahrhaftig. Bei Gott und bei Jesus Christus ist es genau dasselbe. Was er sagt, ist die Wahrheit. Was er sagt, erfüllt sich. Was er sagt, das hält er auch ein. Bei uns Menschen ist es ein bisschen anders. Ein bisschen anders. Was wir sagen, halten wir nicht immer ein. Aus verschiedenen Gründen. Weiter geht's und Jesus sagt, das sagt der Heilige, der Wahrhaftige, der da hat den Schlüssel Davids. Was bedeutet das? was hat es auf sich mit diesem Schlüssel Davids? Diese Aussage übernimmt die Prophetie Jesajas in Bezug auf Eliakim und wendet sie auf Christus an. Wir werden gleich einiges darüber lesen. Eliakim war ein gläubiger Mann, der im Reich Juda zur Zeit des Königs Hiskia, Mitte des 8. Jahrhunderts vor Christus, lebte. Er diente Gott, dem König und seinem Volk vom ganzen Herzen. Gott kündigte durch den Propheten Jesaja an, dass er den Eliakim als Hofmeister einsetzen wird. Und als Zeichen seiner hohen Stellung in der damaligen Gesellschaft sollte er ein Amtskleid und einen Gürtel bekommen. Desgleichen sollte er Teile der politischen Herrschaft in seine Hand bekommen. Er sollte die Aufsicht über den königlichen Hof und über alle damit verbundenen Geschäfte oder Aufgaben haben. Und wir lesen jetzt im Buch des Propheten Jesaja, Kapitel 22, Jesaja, Kapitel 22, und hier den Vers 22. Und ich will die Schlüssel des Hauses Davids auf seine Schulter legen, dass er auftue und niemand zuschließe, dass er zuschließe und niemand auftue. Merkt ihr, es sind genau oder fast die gleichen Begriffe hier wie in Offenbarung 3, Vers 7. Jesus stellt sich also als der vor, der den Schlüssel Davids hat. Das heißt, er ist zuständig für seine Gemeinde. Er hat die Aufsicht über seine Gemeinde. Er trägt die Verantwortung für sie und er sorgt dafür, dass seine Gemeinde das göttliche Ziel erreicht, wofür sie ins Leben gerufen wurde. Christus ist der Herr seiner Gemeinde. Vielleicht noch ein bisschen tiefer gehen. Christus ist eine sogenannte Schlüsselperson und er hat auch den Schlüssel Davids. Er sagt von sich selbst, zum Beispiel im Matthäus-Evangelium Kapitel 28, Vers 18, ihm ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. So sagt er das. Alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Der Schlüssel Davids ist ein Symbol, als ein Zeichen seiner Herrschaft. Jesu Herrschaft geht so weit, dass auch Tod und Grab ihm untertan sind. Lesen wir im Buch Offenbarung wieder, Offenbarung Kapitel 1, Vers 18. Ich war tot und der Lebendige. Ich war tot und siehe, ich bin lebendig von Ewigkeit zu Ewigkeit und habe die Schlüssel des Todes und der Höhle, steht da, und des Grabes, heißt das eigentlich. Also Jesus hat diese Schlüssel der Gewalt, sozusagen, er ist auch der Herrscher über Tod und Grab. Er hat den Tod besiegt. Er kann deshalb die Gräber öffnen und die Verstorbenen zum Leben rufen. Jesus hat diese Vollmacht schon während seines Erdenlebens bewiesen. Er hat ja ein paar Mal Tote auferweckt, zum Beispiel den Jüngling zu Nain, die Tochter des Jairus oder auch den Lazarus. Jesus kann mit dem Schlüssel Davids nicht nur Gräber öffnen, sondern auch geistlich Tote zu neuem Leben erwecken. Und es heißt hier, das sagt der Heilige, der Wahrhaftige, der da den Schlüssel Davids hat, der auftut und niemand schließt zu, der zuschließt und niemand tut auf. Jesus kann auch geistlich Tote zu neuem Leben erwecken. Wenn wir jetzt in die Geschichte kurz hineinblicken, so war es auch im 18. und 19. Jahrhundert. Drei außerordentliche Ereignisse: das Erdbeben von Lissabon 1755, der finstere Tag am 19. Mai 1780 und der Sternfall im Jahre 1833 haben dazu beigetragen, dass der Glaube der Menschen erwachte. Viele begannen die Bücher Daniel und Offenbarung gründlich zu studieren und Christen aus verschiedenen Konfessionen erwarteten die baldige Wiederkunft Jesu. Es gab auch zwei große Revolutionen, die in Amerika 1776 und die in Frankreich 1789. Sie veränderten das Denken der Menschen. Die Macht des Papstes, aber auch die Macht von Kaiser und Königen musste der Demokratie, der Macht des Volkes weichen. Im 19. Jahrhundert oder am Anfang des 19. Jahrhunderts sind dann auch die Bibel- und Missionsgesellschaften entstanden und die weltweite Verbreitung des Evangeliums, weltweite Verbreitung der Heiligen Schrift hat damit angefangen. Gott schenkte Licht und das Buch Daniel wurde entsiegelt. Das lieferte den Schlüssel zum Verständnis der Offenbarung und somit zur Deutung der Endzeitereignisse. Also Schlüssel nicht unbedingt für eine Tür, nicht nur für den Tod oder über das Grab, sondern Schlüssel auch dadurch, dass Gott eine neue Perspektive aufmacht, dass er alles so leitet, dass die Botschaft der Erlösung weltweite Verbreitung findet. Der göttliche Auftrag der weltweiten Verkündigung des Evangeliums hatte dann begonnen und die Menschen begannen sich noch besser auf die baldige Wiederkunft Jesu vorzubereiten. Und dieses Ereignis der Wiederkunft Jesu ist in den Mittelpunkt gerückt. Es war eine Zeit der Versöhnung und Gemeinschaft, Liebe und Freude. Und das alles prägte diese Bewegung. Es war tatsächlich eine Zeit der Bruderliebe und das heißt im Griechischen Philadelphia. Wie heißt das hier? Dem Engel der Gemeinde in Philadelphia schreibe. Siebenten-Tags-Adventisten glauben, dass das Ende der Philadelphia-Zeit im Jahr 1844 der Beginn des Untersuchungsgerichtes markiert. Die geschlossene Tür zeigt das Ende der ersten Phase des Dienstes Jesu im Heiligen des himmlischen Heiligtums und die offene Tür weist auf den Beginn der zweiten Phase des hohen priesterlichen Dienstes Jesu in der zweiten Abteilung hin im Allerheiligsten des himmlischen Heiligtums im Rahmen des kosmischen Versöhnungstages. Wie heißt es hier? Wenn ich das auftue, sagt Jesus, niemand kann das zuschließen. Die Tür, die zur weltweiten Verkündigung des Evangeliums geöffnet hat, Jesus hat diese Tür geöffnet und diese Tür kann von niemand geschlossen werden. Wie heißt es im Matthäus-Evangelium, Kapitel 24, Vers 14? Dies Evangelium vom Reich wird in der ganzen Welt zum Zeugnis für alle Völker gepredigt werden und dann wird das Ende kommen. Was bedeutet das für uns? Jeder von uns ist von Gott aufgerufen, eingeladen, an dieser weltweiten Verkündigung des Evangeliums teilzunehmen. Aber jetzt sage ich euch auch etwas, was euch ein bisschen irritieren kann. Ob du dabei bist oder nicht, die weltweite Verkündigung des Evangeliums wird nicht eingestellt. Die geht weiter. Aber es ist dein Vorrecht, dabei zu sein und bei dieser Verkündigung mitzumachen. Und stellt euch das nicht so vor. Ja, das ist nicht meine Gabe. Ich kann nicht von 100.000 Menschen in einem Stadion sprechen. Dazu bist du vielleicht nicht berufen. Aber du bist berufen, mit deiner Nachbarin oder mit deinem Freund oder mit einem Menschen vor der Straße, dem du ihm begegnest, in einer bestimmten Situation. Da bist du berufen, mit diesem Menschen zu sprechen, der vor dir steht, der dir begegnet. Wie gesagt, diese Verkündigung geht es weiter, mit mir oder ohne mich, mit dir oder ohne dich. Aber es ist unser aller Vorrecht, dabei zu sein. Und da sind wir nicht allein. Wir sind mit Jesus, wir gehen mit ihm. Und er hat gesagt, er wird bei uns sein bis an der Weltende. Die Tür, die Jesus zur Vollendung unserer Erlösung durch seinen Dienst im Allerheiligsten des himmlischen Heiligtums aufgetan hat, kann niemand schließen. Verfolgung, Gesetze, Ereignisse, was auch immer kommen wird, was es auch sein mag, kann die Verkündigung des Evangeliums nicht stoppen, weil dieses Werk kein menschliches Werk ist, sondern ein göttliches. Gott steckt dahinter. Und wenn er diese Tür aufgeschlossen hat, aufgesperrt hat, kann niemand diese Tür noch schließen. Unsere Erlösung ist gewiss. Und durch den Glauben an Jesus Christus dürfen wir schon heute die Gewissheit der Erlösung haben. Und wir dürfen diese gute Nachricht, dieses Evangelium auch weitergeben. In Offenbarung 3, Vers 8 steht geschrieben, ich kenne deine Werke. Siehe, ich habe vor dir eine Tür aufgetan und niemand kann sie zuschließen. Denn du hast eine kleine Kraft und hast mein Wort bewahrt und hast meinen Namen nicht verleugnet. Diese Aussage können wir als Gemeinde, aber auch persönlich in Anspruch nehmen. Im Gemeindeleben sehen wir manchmal nur Sackgassen, aber Jesus öffnet uns eine Tür, die niemand schließen kann. Wir können das auch persönlich verstehen. Schau dir die offene Tür an. Wenn du dich eingeschüchtert fühlst, schau dir diese offene Tür an. Wenn du empfindest, dass du allein bist, schau dir die offene Tür an. Wenn du dir kraftlos und entmutigt vorkommst, schau dir die offene Tür an, die neue Möglichkeit, die dir Jesus anbietet. Betrachte nicht nur dein Problem, blicke nicht nur auf das Hindernis, sehe nicht nur die Gefahr. Gott zeigt dir einen neuen Weg, er hält für dich neue Möglichkeiten bereit. Jesus hat vor dir eine Tür aufgetan, die niemand schließen kann. Schau dir diese offene Tür an. Amen. Vielen Dank für diese Ergänzung zum Weiterstudium empfohlen. Amen. Ich danke euch.
Vielen Dank für das Wort und für die Rückmeldung. Und wir schließen mit dem Lied Nummer 220, die Strophen 1 bis 4.
Lieber Vater im Himmel, Herr, wir danken dir für dein Wort. Danke, dass du deinen Sohn Jesus Christus hier zu uns auf Erden geschickt hast. Danke, Herr, dass du uns dich offenbart hast, auch durch das, was wir gerade gehört haben. Danke, dass du uns nochmal bewusst machst, du hast diese Phase des Gerichtes im himmlischen Heiligtum angefangen, und zwar im Allerheiligsten. Danke, dass wir wissen dürfen, du kommst bald wieder. Wir leben kurz vor deiner Wiederkunft. Herr, schenke du uns diese Gewissheit. Mach uns fest in dem Glauben an dich, denn du bist der Heilige, der Wahrhaftige. Du hast den Schlüssel des Todes und des Grabes. Herr, du bist die Auferstehung und das Leben. Du bist der Weg zu Gott. Herr, gib, dass wir uns zu dir bekennen, egal was auf uns kommen wird. Gib, dass wir dir treu bleiben, dass wir mit dir durch das Leben wandeln, dass wir dein Wort verinnerlichen und auch ausleben. Segne du jeden von uns. Sei auch bei unseren Kranken. Segne Simon, Sarah, Sieglinde. Segne du auch die Schwester Baron, die jetzt oder in der nächsten Zeit was Wichtiges ja erleben wird. Herr, gib, dass das alles zu ihrem Besten wird. Lenke und leite du alles, Herr, und gib, dass wir ja diese fröhliche Botschaft, diese frohe Botschaft, die Botschaft der Erlösung durch Jesus Christus, gib, dass wir das auch an unsere Mitmenschen weitergeben, denn die Tür, die du geöffnet hast zur Verkündigung des Evangeliums, kann niemand schließen. So begleite und segne du uns weiterhin in deinem Namen. Amen.
Mit dem Lied Nummer 446 möchten wir diese Stunde schließen. Platz. Ich wünsche uns allen einen gesegneten Sabbatnachmittag, einen mäßigen Appetit und ich möchte, dass Gott uns begleitet in der kommenden Woche und dass wir uns gesund am kommenden Sabbat wieder treffen. Nicht vergessen, am Mittwoch 18:30 Uhr der Bibelkreis. Und zum Schluss hören wir uns noch ein Musikstück.